Liebe Kinder Gottes, es ist schon sehr schön, auch sehr emotional, diesen Blick gemeinsam auf das Kreuz, auf Golgatha zu richten. Dort stirbt Jesus, der Jesus, den wir lieb haben. Und sehr wohl macht es auch mit uns was, von den Gefühlen, von den Empfindungen was, ihn da zu sehen, sinnbildlich, durchbohrt, durchschlagen mit Nägeln, brutal hingerichtet, auf einer unfassbar furchtbaren Art und Weise. Jesus, König der Könige. Das hat er nicht verdient. Und wir merken, wenn wir Gottes Wort betrachten, dass das Kreuz auf Golgatha nicht nur historisch ist, sondern dass es sehr, sehr persönlich ist. Es sind deine Sünden. Deine Sünden sind es, die Gott dazu bewegt haben, seinen Sohn ans Kreuz zu schicken. Was hast du getan? Was habe ich getan? Damit der König der Könige kommen muss, damit er für dich sterben muss. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Ich möchte gerne mit euch einen Text lesen aus Jesaja 52, 13 und 15, und noch zwei Verse aus dem 53. Kapitel und bitte euch, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Jesaja 53, 4 und 5, fürwahr. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ihr dürft euch setzen. Jesaja, einer der größten Propheten des Alten Testamentes, schreibt circa 700 vor Christus, wo Israel in einer Zeit von Leid und Krieg geprägt ist, wo sie bedroht werden. Und er schreibt Prophezeiungen über das, was geschehen wird. Und wir können schon sehen in der Schrift, in der Bibel, dass zur Zeit Jesu schon sehr, sehr viele dieser vorhergesagten Prophezeiungen sich erfüllt haben. Aber nicht nur das, und das begeistert mich, es packt mein Herz. Es gibt auch noch Prophezeiungen, die sich noch in Zukunft erfüllen werden. Und das ist sehr spannend, das zu beobachten. So heißt es hier in Vers 13, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Wir stellen uns die Frage, wie kann Gott Jesus, der ja sein Sohn war, als Knecht bezeichnen? Wie geht das? Und wir stellen fest, wenn wir das Wesen Gottes betrachten, definiert Gott Größe anders. Gott sagt, wahre Größe, oder so können wir es entnehmen, wird nicht durch Macht oder Status definiert, sondern durch Demut, Dienen und Nächstenliebe. Was hat Jesus gemacht ein Leben lang? Er kam, er diente, er liebte. und er gab sein Leben. Jesus lehrte, dass der Größte derjenige ist, der den anderen dient, anstatt sich selbst zu erhöhen. Wahre Größe zeigt sich im Alltag, in kleinen Taten und im Vertrauen auf Gott. Ich habe in den letzten Tagen ein Ehepaar kennengelernt und ich muss sagen, sie hatten eine sehr, sehr positive Ausstrahlung. Sie waren sehr freizügig im Geben und es hat mich beeindruckt. Und so kommt es dahin, dass es ging über Tage so, wir waren mit diesen Leuten unterwegs, dass ich der Frau frage, sag mal, dein Mann, ist der immer so? Ist der immer so nett und so freigebig gegenüber anderen Menschen? Und sie sagt, ja, seitdem ich ihn kenne. Er würde auch nie, er hat einige Dinge vorbezahlt und für alle ausgelegt, weil es kompliziert war mit dem Abrechnen. Und sie sagt, er würde nie gucken, ob wirklich alle das bezahlt haben, was sie zahlen mussten. Das macht er nicht. Sehr freizügig, es hat mich sehr imponiert. Dienen, geben, denn auch er arbeitet für das Geld, auch er muss es verdienen und es ist für ihn kein Problem, für den anderen die Rechnung zu bezahlen. Wahre Größe ist da zu finden, wo man gibt. Wer gibt am meisten? Der König der Könige. Er gibt sein Leben. Das bringt mich wiederum dahin, dass ich mir sage, oh Gott, wenn du alles gibst, was sollte ich dir geben? Was gibst du Gott? Was ist deine Antwort auf dieser Größe Gottes, auf seiner Hingabe? Es heißt in Philipper 2, Vers 6 bis 11, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und jetzt kommt es. Darum, das ist die Begründung, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Weil das Kreuz existiert, weil Jesus aus Liebe sein Leben gibt, darum wird er erhöht und bekommt den Status, der nur ihm gebührt, den Namen, wo es keinen größeren Namen gibt. Er ist der König der Könige. Er wird von Gott erhöht. Wahre Größe wird durch Knechtsein sichtbar. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Begebenheit. Jesus spricht mit den Jüngern und erzählt, dass ein Pharisäer und ein Zöllner ein Gebet sprechen. Und so heißt es in der Bibel. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in das Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist ein feines Lebensmotto eines Christen. Selbst wenn du gewisse Größe besitzt, selbst wenn du Autorität besitzt, vielleicht auch finanzielle Mittel, unsere Aufgabe als wahre Kinder Gottes ist nicht damit zu protzen. Unsere Aufgabe ist, klein zu bleiben, in den Augen Gottes, aber auch in unseren Augen. Wahre Größe ist klein werden, damit Gott groß wird. Ihn sollten wir ehren, ihm gebührt der Ruhm. Bist du ein Knecht Gottes? Hier in Jesaja lesen wir, mein Knecht wird Und ich finde diesen Titel mittlerweile, es ist ein ganz besonderer Titel. Wenn Gott mich jemals als Knecht Gottes bezeichnen wird, was gibt es Besseres? Bist du ein Knecht Gottes, der demütig vor Gott wandelt? Heute ist der Tag der Tage. Du kannst ein Knecht Gottes werden. Das geht. Was bedeutet es, einsichtig zu handeln? Einsichtig handeln bedeutet in der Bibel, im Einklang mit Gottes Willen zu leben, Weisheit walten zu lassen und zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Es ist eine Haltung, die über bloßes Wissen hinausgeht und praktisches, gottgefälliges Handeln im Alltag einschließt. Gott, dein Wille geschehe. Das kam in den Liedern unfassbar gut durch. Es zählt nicht, was ich will. Gott, es zählt, was willst du? Das ist die Botschaft des Kreuzes. Gott, dein Wille geschehe. Wie oft sprichst du dieses Gebet? Worum dreht sich dein Herz? Was ist der Mittelpunkt deines Seins? Was füllt dein Leben? Ist das diese Frage, Gott, was willst du eigentlich? Was hast du zu sagen? Ist das die Ausrichtung? Bei Jesus sehen wir das sehr gut. Das ist einsichtiges Handeln, im Einklang mit Gottes Willen zu leben. Der Prediger Salomo, einer der klügsten Männer überhaupt, spricht in seinem Kapitel und er führt ein Fazit auf, wo er auf der Suche nach dem Sinn des Lebens war und er sagt folgende Worte: Lasst uns die Summe aller Lehren hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus, denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Wenn du einsichtig handeln möchtest, wenn du dir das von Jesus abgucken möchtest, wäre es wichtig, Gott zu fürchten, nach Gott zu fragen, seinen Willen zu tun. Damit ehrst du Gott. Wir haben in den letzten Tagen sehr viele unterschiedliche Kirchen besucht. Wir haben unterschiedliche Glaubensrichtungen gesehen, wie sie Gott anbeten und auch andere Sachen anbeten. Und man stellt fest, die Gottesverehrung hat sehr unterschiedliche Formen. Aber wenn du Gott wirklich ehren willst, das wirklich dein Anliegen ist, dann ehre ihn damit, dass du nach seinem Willen fragst und anfängst, das zu tun, was er sagt. Das ist Gottes Verehrung im Alltag. Das ist nicht der Karfreitag alleine. Das sind 365 Tage im Jahr. Du kannst an jedem Tag Gott die Ehre geben, indem du jeden Tag sagst, Gott, was ist dein Wille für mich? Ich tue das, was du sagst. Wir sehen, dass Jesus gehorsam und in voller Abhängigkeit zu Gott steht. Und so sagt er in Johannes 5,30, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Ich kann nichts von mir aus tun. Ich bin so abhängig. Ich bin in so einer tiefgehenden Verbindung zu Gott. Ich lebe aus seiner Kraft heraus. Das ist einsichtig handeln. Das ist für uns so wichtig, dass wir das lernen. Nicht ich, Herr, nicht ich, sondern aus deiner Kraft heraus bin ich ein Werkzeug für dich. Wir merken, wie Jesus einsichtig in Fragen und Antworten ist. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie versuchen ihn mit sämtlichen Fragen zu catchen, sagt man heute, zu fangen. Und sie versuchen ihn irgendwie anzuklagen. Und man merkt, Jesus ist mit Weisheit erfüllt und sie kriegen ihn nicht. Das ist ähnlich, wie wenn eine Katze einen Löwen jagt. Wie viele Chancen hat die Katze? Und so ähnlich beobachte ich dieses Intellektuelle, diese Auseinandersetzung, wo man sich versucht, mit Gott zu messen. Es ist nicht möglich. Jesus konnte nicht überführt werden. Sie hatten keine Chance. Vorausschauendes Handeln deutet auch darauf hin, wie einsichtig Jesus war. Er sagt zum Beispiel in Lukas 18, 31 bis 33, er sagt seinen Jüngern, was geschehen wird. Er sagt den Tod voraus. Er sagt, dass er auferstehen wird. Er sagt, dass er sterben wird. Sie fassen es nicht. Sie können es nicht verstehen. Sie können es nicht glauben. Sie können es nicht fassen. Ich kritisiere sie nicht dafür. In der Geschichte des KZs von Auschwitz kam ein polnischer Politiker nach Amerika. Er kam mit der Geschichte und sagte, bei uns, Birkenau, Auschwitz, werden Menschen vergast, auf brutalste Art und Weise, Hunderttausende. Und er beschreibt, was sie tun, und der Präsident hört es, und auch der zuständige Abgeordnete hört diese Geschichte und sie glauben ihn nicht. Sie können es nicht glauben, dass Menschen so furchtbar sind, dass so eine Grausamkeit überhaupt entstehen kann. Nein, das ist nicht wahr, das kann doch nicht sein. Und doch war es die Realität und ist geschehen. Ähnlich das Kreuz auf Golgatha. Man konnte es nicht fassen, man konnte es nicht glauben. Ich weiß nicht, wie gläubig du bist. Ich weiß nicht, ob du dieser Geschichte, dieser Wahrheit glaubst. Die Wahrheit ist, ob du willst oder nicht, Jesus ist für dich gestorben, für dich persönlich. Du hast die Chance, in den Himmel zu kommen. Tu Buße und bekehr dich zu Jesus. Wende dich zu Gott und lass Gott in dein Leben hinein. Dafür ist Jesus gestorben. Sollte Gott dich heute ansprechen, solltest du kein Kind Gottes sein, ist Karfreitag, ist das die Botschaft für dich. Tu Buße. Jesus möchte dich erlösen. Er möchte dich retten. Du kannst deine Sünden loswerden. Das geht nur über das Kreuz auf Golgatha. Göttliche Weisheit prägt auch das einsichtige Handeln Jesu. Ich mag dieses Lied, was wir mit der Jugend damals gesungen haben, fühlt sich schon sehr lange an. Meine Frau sagt manchmal, so lange ist das gar nicht her, aber es fühlt sich für mich einfach so unfassbar lange an. Wir haben gesungen, weise ist, wer Gott sucht. Und ich muss sagen, ja, das stimmt. In Sprüche 13, 20 heißt es, der Umgang mit den Weisen macht weise. Wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Was ist deine Umgebung? Welche Menschen sind dir nahe? Wenn du einsichtig und weise sein möchtest, umgib dich mit Menschen, die Gott fürchten, die Gott suchen. Menschen, die Gott lieben. Das wird dich beeinflussen. Bist du mit anderen Menschen unterwegs, so heißt es hier in Sprüche, dem geht es schlecht. Nicht wundern, dass es dir schlecht geht, wenn deine Kontakte, deine Freunde, die Menschen, die du liebst, nicht gottesfürchtig sind. In 2. Korinther 3, 18 heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, und jetzt kommt es, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Menschen, die Gott nahe sind, die wirklich eine enge Beziehung zu Jesus haben, sie werden verwandelt von dem Geist des Herrn. Und hier heißt es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich denke da so gerne an das Bild von Mose, wo er auf dem Berg war und runterkommt und sein ganzes Gesicht strahlt. Richtige Kinder Gottes, Menschen, die Gott nahe sind, sie haben eine Ausstrahlung, die puren Segen bringen. Solche Menschen kann man nur lieben. Sie sind sehr angenehm. Sie sind sehr ermutigend. Und hier heißt es, das macht der Geist des Herrn. Wenn man in einer engen Beziehung zu diesem Jesus, dem König der Könige, steht, passiert das mit dir. Merkst du das? Merken das deine Freunde? Merkt das deine Familie? Bist du so ein Mensch? Hast du diese Sehnsucht, so zu werden? Dann suche Jesus, suche seine Nähe, suche die Gemeinschaft mit Gott. Spurgeon sagte, ich wollte 1000-mal lieber mit frommen Menschen in einem dunklen Gefängnis leben, als mit Gottlosen in eines Königs Schloss. Das Zitat gefällt mir sehr. 1000-mal lieber im Gefängnis mit frommen Menschen, als mit gottlosen Menschen in einem Schloss. Ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Worüber wird Jesus erhoben werden? Am Hügel auf Golgatha stellen wir es uns vor, das ist keine Erhöhung, ja, der Hügel ist eine Erhöhung, aber es war eine pure Erniedrigung. Der König der Könige wird misshandelt. Die Dornenkrone, ich hatte letztens mal eine Dorne abgekriegt, das war so eine kleine, vielleicht von einem Zentimeter, aber die Jesus abgekriegt hat, war anders. Sie waren viel größer. Sie sind so unfassbar scharf. Und so heißt es hier auch, man konnte seinen Anblick nicht ansehen. Es war nicht mehr erkennbar wie das eines Menschen. Er war komplett verschandelt. Es war schrecklich. Und man fragt sich, dieser König, der so erniedrigt wird, der so bloßgestellt wird, der verhöhnt, verspottet wird, dieser Jesus ist so hoch erhaben. Er wird so heftig erhöht. Über wen wird er denn erhöht? Und einige Antworten möchte ich euch zitieren. Im Hebräerbrief schreibt der Schriftsteller, dass Jesus vor allem hoch erhaben über die Engel ist. So heißt es dort, ich werde auszugsweise lesen aus Hebräer 1. Durch ihn, also durch Jesus, hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. So mächtig ist er. Jesus hat nicht nur alles geschaffen, er trägt auch alles durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und weiter heißt es, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Und du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Die Engel sind mächtig. Sie sind wunderbare Geschöpfe Gottes. Sie sind sehr kraftvoll und die Bibel gibt uns einige Berichte, was sie alles tun. Aber sie unterstehen dem König der Könige. Sie unterstehen Jesus. In Offenbarung 19,16 heißt es, und er trägt an seinem Gewand, an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Jeder Mensch, jeder König, jeder Mächtige dieses Universums im Laufe der Tausenden von Jahren wird sich Jesus unterordnen. Jedes Knie wird sich beugen, ob du gläubig bist oder ein Atheist bist. Es spielt keine Rolle. Ob du etwas von Gott, vom Kreuz auf Golgatha, von Jesus hältst, spielt keine Rolle. Jeder wird sich dem König der Könige beugen. Das ist sein Titel. Das hat er verdient. Durch das Kreuz auf Golgatha. Das ist auch die Begründung Gottes. Deshalb wird er erhöht. Er ist hoch erhaben über alle Herrlichkeit. Es gibt nichts, was ihm nicht unterordnet. So sagt der Psalmist 24, 9 bis 10. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscher, er ist der König der Herrlichkeit. Die Antwort, wer ist es? Wer ist so mächtig? Wer steht über allen? Wer hat den größten Wert im Universum? Wer hat denn eigentlich das Sagen? Jesus, König der Könige. Und stellt euch mal vor, und jetzt haben wir diesen Jesus, den König der Könige, und wir haben das Recht, mit ihm zu leben. Wir haben das Recht, eine Beziehung zu diesem Jesus zu haben. Was für eine Besonderheit. Und das ist genau das, was an Karfreitag bei mir, in meiner Seele, in meinem Herzen passiert. Auf der einen Seite bin ich tief betrübt und finde es schrecklich, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite bin ich unfassbar glücklich. Ich bin so glücklich, dass ich diesen Jesus, der mich liebt, der dich liebt, dass ich ihm so nahe sein kann. Es gibt nichts Besseres. Versteht ihr? Diesen König der Könige verehren wir als Gemeinde. Diesen König der Könige verehrt jedes wahres Kind Gottes. Ihn beten wir an. Ihn geben wir die Ehre. Er hat es verdient. Er ist hoch erhaben über alle. In Vers 14 heißt es, viele entsetzten sich über den Knecht des Herrn. So sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt, mehr als die der Menschenkinder. Entstellt durch skrupellose Hände der Menschen, die ihn geißelten, ihm Dornenkrone auf das Haupt setzten, mit einem Rohrstab draufschlugen und am Ende seines Leidenswegs an das Kreuz nagelten. Nägel können ziemlich fies sein. Ich habe mal einen gehabt, im Fuß. Ich war ein kleines Kind, es war noch in Russland. Ich kann mich tatsächlich an Sequenzen erinnern. Mein Opa hat mir einen Fuß genommen, ein Opa Priest damals noch, und hat wirklich Jod drauf gekippt. Ist alles gut. Ich erinnere mich nur an den Schmerz und die Schreie. Aber das war nur kurzzeitig. Jesus hing mit ganzem Gewicht die ganze Zeit da drauf. Es ist unvorstellbar. Er war entstellt, es war grausam. Es gibt eine Kammer in Auschwitz, einen Riesenraum. Ich habe da vieles gesehen, viele Bilder, wenn ihr mal da wart. Es ist vieles grausam, die ganze Geschichte ist grausam, möchte euch da gar nicht mit reinnehmen. Es gibt eine Kammer, die ist riesig. Und da sind alles Haarbündel. Bevor die Leute grausam gestorben sind, haben sie ihnen die Haare abgeschnitten. Und ich weiß nicht, warum diese Kammer, die hatte mir etwas ausgelöst. Unterschiedliche Haare, die meisten so dunkelbraun. Manche waren heller. Und du weißt, Jesus Haarbündel, ein Riesenraum. Also wirklich Hunderttausende, da sind alles voller Haarbündel. Du weißt, jedes Bündel ist ein Menschenleben. Man denkt sich, diese Art von Grausamkeit, oh Gott, das muss bestraft werden. Das geht nicht. Wer so etwas tut, muss vernichtet werden. Das muss doch eine Gerechtigkeit geben. Und auf der anderen Seite denkt man, und wenn dieser verlorene Soldat zu dir schreit und seine Schuld erkennt, wer löscht diese Schuld? Wer kann das wieder gut machen? Dann kommt das Kreuz. Das Kreuz kann es lösen. Jesus, er kann es lösen. Vielleicht sagst du, ich bin so tief. Ich bin so tief gefallen. Es gibt so viele Sünden in meinem Leben. Ich komme da nicht raus. Doch, das Kreuz ist der Ausweg. Jesus ist der Ausweg. So heißt es hier, die Menschen waren sehr entsetzt darüber, dass der König der Könige so erniedrigt wird, so unfassbar misshandelt wird. Sie waren entsetzt darüber. Und dann heißt es in Vers 15, genauso, also mit der gleichen Intensivität, wie sie entsetzt werden, wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen. Sie werden genauso auf andersherum wirklich ein Erstaunen bekommen. Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn, und jetzt kommt die Begründung, was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört haben, werden sie wahrnehmen. Sie werden so staunen über Jesus, wenn sie ihn leibhaftig sehen. Und ich glaube, das wird mit uns auch passieren. Wenn wir Jesus sehen werden, wir werden erstaunt sein über alle Maßen. Und ich bin mir zutiefst sicher, gerade für uns Kinder Gottes, wir werden sehr glücklich sein, ihn zu sehen. Viele Machthaber der Erde waren sehr erstaunt, dass der König der Juden so sein Königreich lebt und auch so heftig stirbt. Jesus, der Herrscher der Welt, der König der Juden, stirbt auf eine Art und Weise, wie es eines Königs nicht würdig ist. Aber es ist das, was Gott sagte. Das ist deine Mission. Jesus, das ist deine Mission. Errette die Menschen. Das ist Karfreitag. Der König der Könige errettet Menschen, damit sie Hoffnung haben, damit sie zu Gott kommen können, damit sie Frieden bekommen können. Das ist die Predigt an Karfreitag. Ziel der Predigt für mich war heute, wie hoch erhaben ist Jesus eigentlich in deinem Leben? Wie viel Wert bekommt Jesus in deinem Leben? Ist er dein König der Könige? Liebst du ihn? Bist du ihm nahe? Und ich hoffe, das ist so. Und ehre ihn, gib ihm den Dank und den Lobpreis auch heute an Karfreitag. Wenn du Jesus nicht nahe bist und du auf keinen Fall sagen kannst, er ist mein König, tu Buße. Kehr um zu Gott. Mach das unbedingt. Das ist das, was deinem Leben Sinn geben wird. Das kannst du machen. Und ich möchte mit den zwei Versen abschließen und dann ein Gebet sprechen. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Amen. Ich würde gerne mit euch ein Gebet sprechen und wenn es möglich ist, dürft ihr aufstehen. Lieber Herr Jesus, heute beten wir dich als König der Könige an. Wir wollen deinen Namen und dich ehren. Wir wollen dir den Lob und die Anbetung bringen, die dir gebührt. Du bist es, Herr, der die Sünden der Welt getragen hat. Du bist es, der den Weg gebahnt hast, frei gemacht hast, den Weg zu deinem Vater, dem Weg von Erlösung unserer Sünden. Herr, wir danken dir dafür. Wir danken dir für die Liebe und für deine Hingabe am Kreuz auf Golgatha. Geehrt seist du, Herr. Wir danken dir, dass ein jeder Mensch auch heute noch die Chance und die Möglichkeit hat, seine Sündenvergebung zu bekommen. Danke, Herr Jesus, dass du das ermöglichst. Wenn es hier verzweifelte Menschen gibt, die dich nicht kennen, die keine Beziehung zu dir haben, bitten wir dich gemeinsam, dass du diese Menschen berührst und dass du Vergebung schenkst. Herr, dass sie Buße und die Nähe zu dir erfahren und dass sie deine Kinder werden. Geehrt seist du, Herr Jesus Christus, als unser König. Danke, Herr, dass du uns lieb hast. Amen.